Alle Anekdoten haben sich so zugetragen. Allerdings habe ich die Namen und die Wohnorte der Gäste verändert. Naja, bei fast allen. Nicht bei Nico aus Finnland. Er hat es nicht anders verdient. Teil 1. Saulus. Und dann ist er da, der Tag, vor dem ich mich die letzten Monate immer gefürchtet habe. Ich habe geahnt, dass er irgendwann kommen wird. Ich habe gebetet, dass die Angst unbegründet ist. Aber die Gebete blieben ungehört. Es ist der Dienstag nach Ostern und ich bereue es bitter, meine Wohnung über Airbnb vermietet zu haben. Gentrifatius, der Schutzpatron des gewissenlosen Strukturwandels, muss sich von mir abgewendet haben. Die Vendetta der Entmieteten erwartet mich. Und so laufe ich durch die regennassen Straßen Berlins. Das Herz schlägt mir im Hals, ich keuche, ich stolpere. Die Straßenbahnschienen glänzen kalt im matten Laternenlicht. Ich muss aufpassen, dass ich auf dem feuchten Pflaster nicht ausrutsche. Ich bin auf der Flucht. Die glatten Sohlen meiner Schuhe fühlen sich auf dem nassen Pflaster an wie Slicks auf Eis. Ich schlittere mehr, als dass ich durch die Straßen meiner Nachbarschaft renne. Vor dem Späti, an dem ich eigentlich Kippen kaufen wollte, steht die türkische Besitzerin in der offenen Tür, pafft und schaut verträumt den Tropfen zu, die Ringe in Pfützen werfen und den Bürgersteig mit kleinen Tsunamis immer weiter fluten. Hinter ihr krächzt türkischer Pop aus einem kleinen Kofferradio. Alles ist wie immer. Als sie mich erkennt, wie ich auf ihren Laden zustürme, rollt sie genervt mit den Augen, wirft ihre erst zur Hälfte gerauchte Kippe in die Pfütze, die unter zischendem Protest erlischt. Sie lächelt gequält, dieses Lächeln wie jedes Mal, wenn sie beim Rauchen gestört wird. Auch an diesem Abend nach Ostern zieht Melek mit jedem Meter, den ich auf den Späti zulaufe, ihre Lippen weiter nach oben und rümpft dabei ihre Nase. Nachdem sie missmutig ihre Kippe ertränkt hat und gerade an ihren angestammten Platz hinter dem Tresen schleichen will, bleibt sie abrupt stehen. Sie muss bemerkt haben, dass etwas nicht stimmt. Sie dreht sich zu mir um, sieht, wie ich an dem Späti vorbeirenne. Ich hebe nur kurz die Hand zum Gruß, irritiert grüßt sie zurück. Ich sehe in ihren Augen, dass sie in meinen Panik entdeckt haben muss. Immer wieder drehe ich mich im Laufen hektisch um, versuche, meine Verfolger zu entdecken, kann sie aber nicht finden. Da ist kein Mob zu sehen, der mir folgt. Dafür glimmt an der Späti-Tür wieder eine Kippe, wie ein einsames Glühwürmchen, das sich in die Großstadt verirrt hat. Die Straßen in Friedrichshain sind wie leergefegt. Nur vereinzelt klammern sich Personen an ihren Regenschirmen fest, huschen aus der Straßenbahn in eines der vielen Restaurants oder gehen schnurstracks nach Hause. Hier und da kauern Raucher vor Cafés oder Bars an den Mauern, auf der Suche nach Schutz vor Wind und Wetter, bibbern in der Kälte, inhalieren hektisch den blauen Qualm in der schwarzen Nacht, ehe sie wieder zurück ins Warme flüchten. Ich laufe weiter, immer weiter, Richtung Boxhagener Platz. Ein letztes Mal drehe ich mich an der nächsten Kreuzung um, ehe ich abbiege und mich langsam beruhige. Noch sind meine Verfolger nicht zu sehen. Ein Blick auf meine Armbanduhr verrät mir, dass es kurz vor 20 Uhr ist. Vor ziemlich genau 24 Stunden bin ich aus meinem Osterwochenende von der Nordsee zurückgekommen. Meine kleine, heile Welt war noch intakt, der Inbegriff von Horror für mich lediglich eine verstopfte A24 zwischen dem Autobahnkreuz Wittstock-Dosse und dem Speckgürtel von Berlin. Gefühlt die halbe Republik rollte über die Autobahnen, und das begann bereits, da schmeckte ich noch das Salz des Meeres in der Luft. Stoßstange an Stoßstange, 430 Kilometer, über 7 Stunden dauerte die Fahrt, und jeder Stau killte einen Tag Erholung. Als ich Berlin endlich erreichte, war ich bereits wieder urlaubsreif und hundemüde. Aber in dieser Nacht sollte ich kein Auge zubekommen. Dafür würden die Finnen sorgen, die meine Ferienwohnung für einige Tage gemietet hatten.